Notiz von Julian an Sarah.
Augen zu und durch. Extra süß-sauer.
Mit Julian Weigel und Sarah Richmond. Gutes Motto. Auf was bezieht sich das?
Auf was könnte sich's beziehen? Was,
ich habe schon so eine Idee. Hat's was mit Manchester zu tun?
Ja. Wir waren in Manchester, Manuel Akanji, Melanie Akanji besuchen, unsere Freundin noch aus Dortmund. Und ja, ich bin das allererste Mal in meinem Leben auf der, warte mal, der Fahrer sitzt links. Nee, rechts. Rechts.
Auf der linken Spurfahrer sitzt
genau.
Links.
Das erste Mal auf jeden Fall in so einem Auto gesessen oder in so einer Straßenführung gefahren. Und es war, ich habe es mir viel, viel leichter vorgestellt. Und ich finde, so die Straßenführung war noch okay, weil man konnte den anderen Autos hinterherfahren. Aber abzuschätzen, wie weit man von dem Bordstein entfernt ist. Und Manu hat noch gesagt, bevor ich losgefahren bin, schau einfach, dass du meine Felgen nicht anfährst. Und das hat mir so Druck gemacht. Und ja.
Ist schon wieder fast eine Ehekrise ausgebrochen, weil ich natürlich auf der linken Seite den Bordstein immer näher hab kommen sehen und du auf der rechten Seite die Autos.
Und ich habe auch noch den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, sag mir Bescheid oder helf mir ein bisschen.
Ja, das habe ich halt ernst genommen, und, deine Aufforderung.
Ja, und Sarah ist ja so schon ein sehr unruhiger Beifahrer. Also da kommt oft so dieses Vorsicht, Brems, sowas.
Ja, eigentlich nur bei dir.
Ja, ich weiß.
Weil ich das Gefühl habe, wenn ich dir das nicht sage, dann baust du Unfälle.
Aber ist mir, also man
ja,
will es nicht verstehen,
sagst,
aber ist mir jemals schon was passiert? Nein.
Ja, weil ich an deiner Seite
Nein,
sitze.
Nein, du fährst ja nicht jeden Tag mit mir mit.
Ja, dann hattest du Glück.
Okay.
Wie oft ich dir schon sagen musste, wenn ich zum Beispiel hinten gesessen habe oder wir noch jemanden dabei hatten, guck einen bitte nicht an, wenn du mit uns redest. Schau auf die Straße.
Ja, okay, das stimmt.
Er hält immer
das
Augenkontakt,
stimmt.
Selbst beim Autofahren. Das ist
aber
so
da habe ich mich gebessert, würde ich sagen.
Gut.
Aber auf jeden Fall, als ich Sarah quasi die Anweisung gegeben habe, mir zu helfen, wurde es noch schlimmer, weil diesen Weg, den wir gefahren sind, wir sind in so einen Park gefahren, wo wir dann mit den Kindern waren. Und die Wege waren schon eng und
so Schleichwege
einfach. Und es kamen so viele Autos uns entgegen, da waren da so Brücken, die waren richtig klein. Und ich habe nur so gesagt, hoffentlich kommt es keiner. Doch, da kommt einer. Und dann teilweise bin ich einfach stehen geblieben. So, hinter uns war schon so eine Schlange. Aber ich hatte einfach nur Angst, dass ich diese Felgen anfahre oder dass ich uns anfahre oder was auch immer. Auf jeden Fall, als wir da waren, ist so ein Ballast von mir abgefallen.
Ja.
Auf jeden Fall, um auf die Notiz zurückzukommen, habe ich mich ja dann drüber aufgeregt, dass du mich noch nervöser machst, wie ich es eh schon bin. Und dann hast du...
Ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt meine Augen zu und hoffe einfach und bete, dass wir heile ankommen, obwohl ich nicht gläubig bin. aber in dem Fall dachte ich mir, ich brauche jetzt irgendeine höhere Kraft, dass ich einfach mein Hirn ausschalte.
Ja, und vor allem, es hat mich noch nervöser gemacht, wenn du was gesagt hast. Und ich war krass konzentriert, also wirklich, aber ich hatte trotzdem 3, 4, 5 Mal gedacht, okay, ja, jetzt wird die Felge halt angefahren sein. Auf jeden Fall sind wir
nichts
gut angekommen,
passiert.
Es ist nichts passiert. Aber ich hatte schon, also dieser Parkaufenthalt war so schön, aber mein Hinterkopf war schon, fuck, wir müssen wieder zurück.
Piep.
Und ja, auch das haben wir dann geschafft. Da haben wir zwar sehr lange gebraucht, bis wir daheim waren, weil ich wirklich sehr langsam gefahren bin, aber ja.
Hauptsache heile.
So,
wir könnten eine noch neuere Rubrik einführen, und zwar wie oft du auf jeden Fall sagst. Ist dir das schon mal aufgefallen?
Auf jeden Fall. Nein, das ist mir schon mal in Interviews aufgefallen.
Immer wenn du, weil du dich so überschlägst mit deinen Gedanken und dann redest du und dann auf jeden Fall, ja.
Okay, bemühe mich das wegzulassen, genauso wie dieses das mache ich auch oft.
Fußballerkrankheit, glaube ich.
So, jetzt wollte ich gerade sagen, auf jeden Fall. Ich sage jetzt...
Jedenfalls.
Jedenfalls waren wir in Manchester.
Auf jeden Fall war Manchester richtig, richtig schön. Schon als wir gelandet sind, beim Landeanflug, dachte ich mir, wow, wie grün ist das? Ich habe noch nie Manchester gegoogelt oder irgendwas von Manchester gesehen, ehrlich gesagt. Weil das auch, bevor wir dort Freunde hatten, jetzt kein Reiseziel war, wo ich gesagt habe, auf jeden Fall will ich da hingehen. Und es hat mich wirklich überrascht. Es war richtig grün. Es gibt sehr, sehr viele Parks.
Und ein Park ist da nicht gleich ein Park, ne?
Also. Nee, das ist also wahnsinnig riesig und ja, mit Tieren und so weiter. Und es hat mich sehr an die Heimat von meiner Familie in Chicago erinnert. Also alle Häuser ungefähr gleich. So, ja, wie sauber es ist, wie grün.
Schöne Alleen und so.
Schöne Alleen, genau. Und ja, halt so schöne heile Welt eigentlich, ja, wenn man so in diese Straßen reinfährt. Das hat mir sehr gut gefallen und wir hatten eine richtig coole Zeit. Haben wir jetzt unsere Freunde auch ganz lange nicht gesehen, das letzte Mal in Dortmund. Und ja, es freut mich einfach, um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit dem Neid und so weiter, was wir die letzte Folge hatten. Es freut mich, meine Freunde glücklich zu sehen.
Ja, mich auch 100%. Und es war ja noch vor dem Champions League Finale. Die Folge kommt ja jetzt raus, das Champions League Finale ist vorbei. Und sie haben tatsächlich dieses Jahr das Triple geholt, also Pokal geholt, die Meisterschaft. Und ich kenne Manu ja recht gut und er ist eigentlich ein sehr gelassener Typ und wenig nervös. Und als wir da geredet haben und so, habe ich schon gemerkt, so wie Bock er auf dieses Spiel hat und dass es halt was ganz Besonderes ist. Manche kommen nie überhaupt in so ein Finale. Und ja, sie haben es gewonnen und
unfassbar.
Ja, ich finde es so geil. Und ich habe ihn, wir waren ja währenddessen auf einer Hochzeit, deswegen konnten wir das Spiel nicht sehen. Aber ich habe ihn direkt mit FaceTime angerufen, als es vorbei war. Und ich habe so zu einem anderen Kumpel gesagt, er darf jetzt auch nicht hingehen. Ich will es einfach nur anrufen für den Fall der Fälle, aber der ist jetzt mit Feiern beschäftigt. Aber er hat mir dann zurückgeschrieben und ja, ich freue mich einfach mega für ihn.
Ja. Jetzt haben wir einfach einen Champions-League-Sieger in unserem Freundeskreis.
So sieht's aus.
Auch schön.
Voll.
Gar nicht so leicht, jetzt dieses Wort nicht zu benutzen, ne?
Das auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Ich denke gerade die ganze Zeit nach und will jetzt mit einem neuen Thema starten. Und dann denke ich mir so, nicht dieses Wort sagen.
Das hatte ich übrigens im Kölner-Treff, wo ich mir selber aufgefallen ist, dass ich oft sage. Und dann war ich unterm Reden und habe irgendwie versucht, da waren so ein bisschen komische Pausen.
Ich habe mal gelernt, und das hilft mega gut, seit ich das gelernt habe, einfach Pausen zu machen. Also anstatt das einfach nicht sagen, man will das dann irgendwie füllen. Es gibt es ja auf voll vielen Sprachen, dass die Leute irgendwie so oder keine Ahnung, was gibt es auf Spanisch irgendwie, okay oder vale oder irgendwie so, dass man das immer füllen will. Aber lass es einfach.
Eigentlich sollte man eine Pause machen. Du hast recht. Ich glaube, ich sage das, um mir so ein bisschen Zeit zu verschaffen. Also weißt du, ich meine, ja, in diesem überlege ich gerade nochmal, was ich jetzt sagen will oder so.
Einfach Pause lassen,
ja,
so wie ich.
Ja.
Ich habe bestimmt auch schon mal gesagt, aber seit ich das mir so eingetrichtert habe, geht es eigentlich voll gut. Auf jeden Fall waren wir auf einer Hochzeit.
Die sehr, sehr schön war.
Sie war super schön. Es waren auch ja unsere besten Freunde eigentlich schon. Haben wir schon mal erzählt. Maxi spielt in Holland, in der holländischen Liga, kennt dich, seit du ein Jugendlicher bist. Und ich kenne Linda aus meiner Heimat, auch seit ich jugendlich bin. Und jetzt sind die beiden offiziell so richtig auch vor den ganzen Familien und Freunden ein
Ehepaar.
Ein Ehepaar. Und unsere Umgebung wird alt, wir werden alt. Ich merke es. Hm. Jeder heiratet so langsam.
Heiratet oder Kinder, ja. Ich fand, um auf die Hochzeit zurückzukommen, ich fand sie mega schön. Ich fand es sehr emotional, auch weil wir irgendwie so nah an beiden dran sind. Auch viele Leute mal wieder zu sehen, Family.
Ich habe die ganze Zeit gewartet,
du bist fies,
wann du es merkst.
Ey, sonst können wir kein Gespräch mehr führen.
Doch, doch, wir führen es einfach normal.
Okay. Auf jeden Fall fand ich es wunderschön. Und wir haben geil gefeiert, geil getanzt. Du wurdest zwischenzeitlich zum DJ.
Ja, und ich habe dann auch mir so kurzzeitig gedacht, so in meinem jugendlichen Leichtsinn, wenn man dann so am Feiern ist, ey, komm, ich werde einfach DJen. Also mir hat das richtig getaugt, so die Menge anzuheizen und zu tanzen und mit den Kopfhörern, da ist man so in seinem Film.
Also man muss dazu sagen, Sarah stand wirklich da an dem DJ-Pult neben dem DJ und hat so sie hat sich, glaube ich, so gefühlt, als wäre sie gerade David Guetta im Ushuaia oder so.
Ja.
Der da jetzt auflegt und alle rasten aus und so. Ich habe dich auch gefilmt.
Ja, wäre mal ein Post wert, ja, eigentlich. Mal,
ja,
schauen, ob ich mich das traue.
Naja, ich poste ja.
Das schauen wir mal. Und ja, ich habe auch wieder gemerkt, als wir auf der Hochzeit waren, wie schön meine Heimat ist. Also das war auch in Unterfranken und ja, irgendwie alles, was man so lange hatte, ist für einen so selbstverständlich geworden. Und wenn man lange nicht da war, ich bin zurückgekommen und dachte mir, wie wunderschön ist meine Heimat. So viel Grün, so idyllisch. Wenn man die Leute wegnehmen würde, dann wäre das einfach der perfekte Ort. Es ist mir zu viel Dorf- und Tratschleben und Neidgesellschaft. Aber vielleicht verändert sich das ja auch gerade.
Ja, doch, ich fand es auch mega schön. Und wie du gerade sagst, alles, was man so alltäglich hat oder was man so als normal dann irgendwann betrachtet, diese Schönheit sieht man dann gar nicht mehr. Das habe ich ja auch oft hier, wenn wir so zu meinen Eltern kommen, mit den Bergen und so. Ich habe das Gefühl, ich habe das früher gar nicht wahrgenommen, weil die waren halt immer da. So, ich habe nie geguckt, boah, jetzt sieht man die Berge voll schön. So, aber wenn man dann halt mal weg war, wo man die nicht gesehen hat, dann, ja, dann sieht man auch erstmal oder dann nimmt man es viel, viel mehr wahr. Und
kann ich 1:1 so unterschreiben. Wir sind ja gerade auch wieder in deiner Heimat, in Bayern. Und ich kann es mir wirklich gut als unsere letzte Station beziehungsweise als unser späterer Wohnort vorstellen, weil es für Kinder so schön ist, dieses Leben auch. Die Kinder können einfach rausrennen. Man hat die Nachbarschaft, man hat die Natur. Wenn man jetzt mal so das schlechte Wetter im Winter wegnimmt, wäre es eigentlich der perfekte Wohnort.
Wobei im Winter ist vielleicht auch wieder cool, weil Schnee da ist. Aber so dieses dazwischen halt, dieses viele Graue. Aber das hast du halt in Deutschland eigentlich überall.
Ja,
so.
Das stimmt.
Also da müsste man ins Ausland ziehen, was glaube ich für uns für nach meiner Karriere nicht in Frage kommt, oder?
Kurzfristig auf jeden Fall immer.
Ja.
Aber langfristig, glaube ich, wäre es für uns vor allem in unserem turbulenten Leben und ja, wo wir schon alles irgendwie umziehen mussten, wäre es, glaube ich, auch wichtig, endlich mal so richtig anzukommen irgendwann, auch für unsere Kinder.
Aber ich muss sagen, also ich will das ja auch und ich wünsche mir das auch, aber ich finde es gleichzeitig irgendwie so schwierig für uns, weil wir eigentlich seit wir nach Dortmund gegangen sind, kein richtiges Zuhause mehr hatten, so wo wir wussten, das ist jetzt für, das ist, da bleiben wir jetzt. Also wir haben uns ja keinen Wohnort in dem Sinne ausgesucht, sondern es war ja halt im Fußballerleben, wo man immer wusste, das ist jetzt ein Zuhause auf Zeit, wir machen es uns hier so schön, wie es eben ist, wir lernen Freunde kennen, wir haben unser Umfeld, dann geht es vielleicht wieder weiter, dann war Lissabon und so weiter. Und irgendwie habe ich auch Respekt so vor der Entscheidung, dann für uns einen Ort auszuwählen und zu sagen, hier wird jetzt unser Zuhause sein, ohne zu wissen, wie es für uns, also hier zum Beispiel, weiß ich ja, wie es für mich war zu leben. Aber da war ich ja ein Kind oder Jugendlicher und nicht jetzt irgendwie in der Öffentlichkeit und so weiter. Und ich habe schon irgendwie auch Respekt so vor dieser, ich finde es spannend und freue mich drauf, aber weißt du, was ich meine? Ich habe schon auch ein bisschen, ja.
Respekt vor der Entscheidung.
Ja. Weil ich mir dann so denke, stell dir vor, wir finden was Schönes, ein Grundstück, wir bauen uns ein Haus oder was auch immer. Und dann stellen wir so fest.
Ja, weil es dann einfach so endgültig ist. Und vielleicht hast du auch Angst, dass unser Leben danach halt nicht mehr so abenteuerlich ist, wie es vorher war.
Das meine ich gar nicht. Also ich freue mich auch darauf, dann irgendwann zur Ruhe zu kommen. Oder was heißt zur Ruhe zu kommen? Es geht ja dann wie für uns wie ein neues Leben los eigentlich. Und das ist ja auch spannend, weil man ja nicht weiß, unsere Kinder sind dann schon größer, da wird es immer spannende Momente geben. Was mache ich mal beruflich? Wo bist du gerade?
Das wollte ich dich eh immer mal fragen, weil du mir noch keine konkrete Antwort gegeben hast. Was ist dein Traumberuf nach deinem Traumberuf?
Ja, die Frage stelle ich mir tatsächlich öfters mittlerweile. Also so früher habe ich eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe immer gesagt, so dieses typische, ich will irgendwas im Fußball machen. Aber im Endeffekt wahrscheinlich 90% der Profifußballer, die aufhören, wollen irgendwas im Fußball machen, weil es halt das ist, wo wir uns auskennen und so weiter. Und ich will auch was im Fußball machen. Aber weiß ich nicht, das muss ich, glaube ich, erst finden, weil
mein letzter Stand war Jugendtrainer.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich habe halt auch null Erfahrung. Also ich habe natürlich viele Trainer gesehen und auch viele Jugendtrainer gesehen. Aber ich glaube, so das erste Jahr, nachdem ich aufgehört habe, will ich so schon in verschiedene Bereiche mal so reinschnuppern. So vielleicht mal einen Monat bei meinem Berater dabei sein, um mal zu gucken, wie mir dieses Geschäft so gefällt. Mal bei einem Trainer auch so hospitieren. Ich denke mal, wenn ich aufgehört habe, wird sicherlich irgendeiner meiner ehemaligen Teamkollegen Trainer sein, ob jetzt in der ersten Mannschaft oder in der Jugend, und da einfach mit dem sprechen und sagen, kann ich mal eine Woche dazukommen, um mir das anzuschauen, vielleicht ein Training leiten. Ich werde auf jeden Fall meine Trainerscheine machen, weil ich glaube, das ist immer good to have. Und da merkst du es wahrscheinlich auch schon ein bisschen, ob es was für dich ist.
Ja. Ich sehe dich ja als TV-Experte.
Ja.
Ich weiß, dass du dem so ein bisschen kritisch gegenüberstehst, so weil du auch manchmal dir Gedanken gemacht hast und dir gedacht hast, so, was hat der jetzt zu melden über die jetzigen Spieler? Also ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich sehe dich einfach da, weil ich glaube, du kannst da einfach so einen neuen Spin reinbringen und hast vielleicht dann hoffentlich noch so diese Perspektive, dass du sagst, man muss die Spieler nicht schlecht reden, so, und du weißt, wie die Spieler sich fühlen in genau dem Moment. Und du kannst gut reden. Da trainieren wir ja jetzt auch fleißig.
Das stimmt. Ja, doch. Also, wie du hast recht. Früher habe ich echt gesagt, auf gar keinen Fall, weil da gibt es so ein paar Experten, wo ich einfach finde, die zeigen müssen, dass sie Berechtigung haben, da zu sein, und deswegen einfach auch ein bisschen über die Stränge schlagen und teilweise Thesen aufstellen, wo ich so sage, das würde ich niemals machen, weil ich weiß, wie es ist. Und ich weiß, wie es ist, mal einen schlechten Tag zu haben oder einfach mal nicht die beste Performance zu bringen. Und da gibt es halt welche, die sich dann hinstellen und den Spieler einfach so fertig machen, wo ich mir denke, wie kannst du das machen, wenn du doch selber mal Profi warst oder hochgespielt hast und weißt, wie das ist. Und ich hatte immer so Angst, das muss man dann irgendwie machen, wenn man da ist. Deswegen wollte ich mich da nicht... So
ja, aber
Expert,
da gibt es ja auch verschiedene Sender, verschiedene Bereiche, wo man dann
besser
reinpasst oder nicht so gut
und
reinpasst.
Ich finde, es gibt mittlerweile auch genügende, die sich selbst treu bleiben so. Und die, also keine Ahnung, zum Beispiel Sandro Wagner, der jetzt auch Trainer ist und nebenbei bei The Zone Experte war, dem höre ich zum Beispiel voll gerne zu, so als Experten. Und der haut auch immer mal so nett, so wie er halt ist, so einen Spruch raus und so. Aber ich finde, er hält immer den Respekt zu den Spielern. Und
wahrscheinlich, weil er noch nicht so lange raus ist.
Ja.
Ich denke, man verliert das irgendwann, weil wenn du die Spieler auch nicht mehr kennst irgendwann, dann verschwindet wahrscheinlich so die Distanz. Dann verschwindet das Einfühlungsvermögen.
Ja.
Und
so dieses in sich in die Spieler hineinversetzen
genau.
können. So. Ja, das kann gut sein. Also ja, das ist auf jeden Fall auch eins, so ein Bereich oder wie sagt man,
eine Option.
Eine Option, die ich mir bestimmt auch anschauen oder anhören würde. Zumal ich auch da ganz ehrlich sein muss, die Arbeitszeiten zum Beispiel sehr interessant finde für das Leben, das ich danach führe, wo ich bestimmt auch andere Projekte, vielleicht auch noch geschäftliche Projekte habe und natürlich unsere Kinder, finde ich halt, bist du als Jugendtrainer jetzt zum Beispiel von 60 München U17 oder so, bist du natürlich ganz anders eingespannt als da. Weil
ja, man denkt immer so, ach, Jugendtrainer, so dreimal die Woche Training. Aber du hast doch letztens mit einem gesprochen, der meinte, der Trainer in den Jugendmannschaften ist neuerdings so eingespannt, dass er ja auch die Analysen machen muss. Er muss vorher da sein, er muss alles vorbereiten. Es ist nicht so, ich packe meine Tasche und gehe zum Trainingsplatz und los geht's.
So habe ich es mir natürlich irgendwie früher mal vorgestellt, weil du bist dann abends zum Training gegangen um 18.30 Uhr und dachtest dir, okay, der Trainer ist vielleicht um 16.30 Uhr da, um das jetzt vorzubereiten. Und ich war bei 60 München in meiner Reha-Zeit und habe die besucht und da habe ich mich mit einem unterhalten, die sind von morgens bis abends da. Also da geht es um Gegneranalysen, Scouting, über neue Spieler sprechen, den Kader sprechen, das Training vorbereiten, so viele Sachen. Und da ist es natürlich dann schon wieder viel Zeit. Kann sein, dass ich das auch brauche oder du dann auch sagst, boah,
geh mir aus dem Haus,
such dir Beschäftigung. aber so für direkt nahtlos nach der Karriere, mit dem Kopf, den ich jetzt habe, stelle ich es mir irgendwie zu viel vor, weil ich bin dann halt auch am Wochenende wieder weg. Ich weiß nicht, was unser Kind oder irgendwann unsere Kinder dann machen. Jetzt keine Ahnung, wenn Bruna oder unser zweites Kind, das wir vielleicht irgendwann haben, Fußball spielen will, spielen die ja auch dann samstags oder so. Und ich kann dann nie zuschauen, weil ich selber mit meinem Team irgendwie Auswärtsspiel habe oder Heimspiel habe oder so. Das weiß ich noch nicht, wie das
so sein
wird.
Da muss man wieder so viel verzichten. Und ich kenne dich auch. Dir würde das auf jeden Fall Spaß machen in der Jugendmannschaft, aber als ob du dann aufhörst. Also du hast ja so viel Ehrgeiz.
Das weiß ich halt nicht. Das könnte halt auch sein,
Ich glaube, dass du da auch erfolgreich wärst und dann immer weiter hoch. Und wenn du dann wirklich im Profibereich wieder ankommst, dann springe ich dir an die Gurgel.
Also das will ich auch selber mit dem Kopf, den ich jetzt habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie das in 15 Jahren ist oder so, da will ich auf gar keinen Fall hin. Also ich will auf gar keinen Fall...
Schneidet euch schon mal diese Stelle raus. Vielleicht können wir sie in ein paar Jahren nochmal abspielen.
Bitte aber mit Stand jetzt auf gar keinen Fall Profitrainer werden. Yeah. Weil du bist dann wirklich wieder komplett drin in diesem Hamsterrad, in diesen Terminen, Auswärtsspiele, all das. Und
Druck.
Als Trainer hast du halt den ganz heftigen Druck. Ne? Also natürlich haben wir Spieler auch jeden Tag Druck, aber der dem es, wenn es nicht läuft, am ersten an den Kragen geht, ist halt oft der Trainer. Und
hast es ja auch schon oft erlebt. Ja. Wie viele Trainer hattest du bisher in deiner Karriere?
Ohne jetzt nachzuzählen, vielleicht so 9 oder 10.
Hast du nicht alleine schon in...
Ja, das stimmt.
Bei 60 neuen Trainer gehabt?
Ja, bei 60 Profis glaube ich 6. 6, dann...
Bei Dortmund glaube ich 4 oder 5.
Bei Dortmund hatten wir Tuchel, Bosch, Stöger, Favre, 4. Also sind wir schon bei 10. Dann hatte ich Bruno Lage, Jorge Jesus, Roger Schmidt, oder Verissimo, Roger Schmidt, nochmal 4.
14.
Und Farke und jetzt dann Seoane. Also.
Das ist jetzt dein 16. Trainer in der Profizeit.
Ja.
In?
2015 bin ich nach Dortmund, ein Jahr davor habe ich Profi.
Also 14. Boah, bin ich schlechte Mathe. Okay.
Ich
auch. Oh mein Gott. Nein, 9 Jahre.
Das ist einfach so.
9 Jahre.
Ja.
Was? Nein. Du bist schon 9 Jahre Profi.
Okay, ich bin 18, habe ich mein Spiel gemacht. Ich bin jetzt 27.
Ja, 9 Jahre.
Ja.
Überleg dir das mal. Okay, du hattest 16 Trainer in 9 Jahren.
Ja.
Guter Schnitt. Hammer.
Das sind zu viele.
Sind zu viele. Und da sieht man ja mal, ja, wie, was da auch für... Stell dir mal vor, du bist bei einem Verein, du gibst dein Alles.
Ja.
Und du kannst gar nicht so wirklich die Karriere mit der Mannschaft aufbauen, weil sobald eine Drucksituation kommt, bist du schon wieder angezählt.
Das ist halt auch das, finde ich, wo im Fußball mittlerweile halt ein Problem ist. Also, dass viele Trainer gar nicht die Möglichkeit bekommen, was zu entwickeln und mit einer Mannschaft zu wachsen. Es gibt natürlich ein paar Vereine, wo das so ist, aber speziell bei vielen Vereinen, wo einfach viel Druck auf dem Kessel ist wegen finanziellen Geschichten oder eben auch der Anspruch ist, man muss ganz oben sein oder man muss Meister werden, wie zum Beispiel in Benfica. Wenn du es nicht schaffst, bist du eigentlich weg. So, und ja, es gibt vereinzelte Beispiele, keine Ahnung, wenn man jetzt mal SC Freiburg nimmt, Christian Streich ist, glaube ich,
denken kann, seit du auf jeden Fall in der Bundesliga bist, ist er dort Trainer.
Ja, ja, und schon als ich zweite Liga war, weil ich ja auch mal mit Freiburg Kontakt hatte zu der Zeit. Und der ist mit denen zum Beispiel auch abgestiegen in die zweite Liga. Und bei vielen Vereinen wäre der Trainer dann natürlich weg. Und die sind dann mit ihm wieder hochgegangen in die erste Liga und guck, wo die jetzt sind. Das ist natürlich nicht immer so. Es kann auch mal sein, dass es nicht passt.
Es kann ja auch nicht immer so sein, weil wir haben ja auch letztens drüber gesprochen, was für Jobs auch dranhängen, wenn ein Verein keinen Erfolg hat.
Oh ja.
Und wie viele Mitarbeiter da auch dranhängen, die ihre Jobs verlieren. Und wenn es halt dann wirklich so ist, dass man sagt, mit diesem Trainer, egal ob der jetzt gut oder schlecht ist, oder man an seine Fähigkeiten glaubt, man braucht dann manchmal diesen neuen Schwung.
Ja.
Und wenn man den nicht hat, dann sind Leute einfach arbeitslos.
Ja. Da haben wir doch jetzt letztens drüber gesprochen. Das finde ich so eine krasse Story. Als wir mit 60 München um den Abstieg gespielt haben von der zweiten in die dritte Liga, sind wir in die Relegation gekommen. Und auf dem Weg zum Hotel vom Trainingsgelände haben sich die ganzen Mitarbeiter links und rechts aufgestellt, um uns, glaube ich, so Zuspruch zu geben. Also sie haben geklatscht, als wir dann durchgefahren sind mit dem Bus. Aber ich hätte heulen können, weil ich habe runtergeschaut in diese Gesichter und ich kannte ja viele schon von den, keine Ahnung, die Physiotherapeuten, die Waschfrauen, die uns Frühstück gemacht haben im Internat und so. Die kannte ich schon jahrelang und es war für uns halt so, okay Jungs, wenn wir absteigen, verlieren dort unten 30-40% der Leute ihren Job.
Es ist ja nicht nur, wenn wir absteigen, sondern wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen.
Ja, genau. Und wir wussten, wir fahren jetzt zu diesem Spiel, wenn wir jetzt einen schlechten Tag haben oder Dinge manchmal, wie es halt im Fußball so ist, nicht so laufen, wie sie sollen. Oder wenn ich den Fehler mache, dann muss die gehen oder er gehen oder was auch immer. Und das war schon heftig. Und auf jeden Fall, um zurückzukommen, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, Profitrainer zu werden. Stand jetzt.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass du das machst.
Vor allem, wir würden Wohnort wechseln.
Gefühlt jedes Jahr, außer du bist halt erfolgreich. Ja, du musst halt einfach erfolgreich sein.
Aber dann vielleicht no pressure. Auch, dann wächst du Begehrlichkeiten vielleicht von, keine Ahnung.
Von größeren Clubs.
Ja, dann wären wir auf jeden Fall wieder ohne festen Wohnsitz, so richtig.
Das ist doch unser Leben, so ja, wie wir es lieben.
So ist es.
Übrigens, kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Ich wollte mich einmal entschuldigen oder wir wollten uns entschuldigen für die Story, die wir euch erzählt haben, die wir genau so empfunden haben. Wir haben eine Nachricht bekommen von dem Mann, der Julian eben den Vorwurf, sage ich mal, gemacht hat, dass er für seine Depression verantwortlich war oder wegen dir habe ich eine Depression. Es war wohl nicht ernst gemeint, es war wohl ein Spaß. Ich stehe dazu, man kann Späße machen und manchmal werden die einfach falsch verstanden, aber da bin ich hart, sorry. Über sowas macht man keine Späße.
Ja, ich glaube, er hat es wirklich gar nicht so gemeint, so wie, ja, wenn man vielleicht mit seinen Kumpels redet oder Freunden redet und irgendwie einen Joke sagt und man sagt zum Beispiel, Alter, als du die Shows nicht gemacht hast, habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen. Hm. Und dann meint man das ja auch nicht so oder will irgendjemand auf den Schlitz treten, der wirklich mal einen Herzinfarkt
das
hatte.
Stimmt.
Deswegen, ich glaube, er hat es wirklich als Spaß gemeint und hat mir auf jeden Fall geschrieben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Er hat mir geschrieben und Grüße gehen raus. Er ist ein fleißiger Podcast-Hörer, hat er uns auf jeden Fall gesagt. Deswegen wird er es wahrscheinlich jetzt auch hören.
Wir verzeihen dir, aber ich wollte mich einfach entschuldigen bei den Leuten, die das irgendwie in einer gewissen Weise getriggert hat oder
ja,
so.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich gehe mit dem Thema sehr sensibel um, deshalb ja, war es auch wichtig, dass wir das dann auch einfach thematisieren und vielleicht auch sensibilisieren, dass man sowas nicht so flapsig sagen sollte.
Genau. Und dazu passt eigentlich auch ganz gut unsere Sprachnotiz, die wir heute mit einspielen, die nämlich auch um das Thema ein Stück weit geht.
Hallo, liebe Sarah und lieber Julian. Ich bin gerade am Hören von eurer letzten Podcast-Folge und habe eine Frage an euch. Und zwar, hattet ihr schon mal Berührungspunkte mit Depressionen oder mit Mobbing? Oder hattet ihr selber Depressionen oder habt ihr selber? Weil ich finde, gerade im Fußballgeschäft oder wenn man Person des öffentlichen Lebens ist, wir sehr wenig über das Thema Depressionen, Mobbing geredet. Und deswegen wollte ich einfach mal wissen, was ihr davon denkt oder wie ihr denn darüber denkt. Und ob ihr vielleicht selber davon betroffen seid oder ja schon mal eine Berührung damit hattet. Dankeschön und ich liebe euren Podcast.
Ich persönlich habe in meinem ja, etwas weiteren Familienkreis einen Fall gehabt, der mich schon seit meiner Kindheit eigentlich beschäftigt. Deshalb reagiere ich auch sehr sensibel auf das Thema und finde es immer wichtig, auch offen darüber zu sprechen, ja, weil es eben eine Krankheit ist und ja, man da auch Hilfe und Unterstützung benötigt. Ich zum Glück habe selber damit noch keine Berührungspunkte gehabt, aber ich glaube, vor allem in deinem Fußballgeschäft ist es gar nicht so unüblich, wie man denkt.
Ja, ich habe auch in der Familie einen Fall gehabt, aber um jetzt auf den Fußball zu kommen, ich glaube, dass sich die Leute mehr trauen mittlerweile auch darüber zu sprechen. Es gibt ja schon Fälle, die jetzt auch in der Öffentlichkeit thematisiert wurden, seien es jetzt in der Position von Sportdirektoren oder auch bei Spielern, die jetzt offen darüber reden. Ich finde es auch richtig und wichtig, genauso wie ich auch schon mal angesprochen habe, dass ich es völlig okay finde und gut finde, wenn man sagt, ich bin in psychologischer Betreuung oder ich gehe zum Therapeuten, weil ja, wir Spieler gehen jeden Tag zu Ärzten und Physios, um unseren Körper ja in die bestmögliche Verfassung zu bringen. Und ich finde dann genauso ist es wichtig, dass der Kopf, wenn man sagt immer beim Fußball, 80% macht der Kopf aus, dass man sich dort Hilfe holt. Und es,
vor allem ja, in eurem Business, wo ja eine Woche eine komplette Achterbahnfahrt ist.
Ja.
Also in einer Woche passiert so viel, so viele Hochs und so viele Tiefs, wie manche in ihrem ganzen Leben nicht haben. Und da dann einen kühlen oder einen klaren Kopf zu bewahren und nicht in Tief zu fallen,
ja,
das ist ja fast eine Glanzleistung. Und ich bin auch froh, dass sich da im Fußball auch viel tut, so auch mit psychologischer Unterstützung.
Genau, es gibt jetzt echt richtig viele Clubs, die einen Psychologen auch mit anstellen.
Hattest du selber schon mal einen dort? Bei
Benfica hatten wir eine Psychologin, die, ich fand das ganz interessant, die hat erstmal mit allen so Gespräche geführt, um uns einfach kennenzulernen, um auch zu wissen, wie ist unser Familienstand, wie fühlen wir uns, wie bereiten wir uns. Sie hat uns so Fragen gestellt, uns aufs Spiel vor, wie beschäftigen uns Niederlagen und so weiter. Und dann war ihre Tür immer offen und du konntest zu ihr gehen. Ich persönlich habe es jetzt nie in Anspruch dann genommen, weil ich glaube, ich ja das ganz gut mit mir selber kann und auch ja glücklicherweise keine Depression hatte oder habe. Aber ich finde es wichtig, dass es so ein Angebot gibt, weil ich weiß, bei 60 München haben sie damals für die Jugend auch so jemanden eingestellt, der ja auch für die Jugendspieler Ansprechpartner war, weil auch in der Jugend hast du natürlich viel Druck und irgendwie willst du es dir selber beweisen, du willst es schaffen. Manchmal hast du vielleicht auch das Gefühl, du musst es deinen Eltern beweisen, weil sie viel auf sich nehmen. Und ich glaube, es ist schon gut, wenn man da mal mit jemandem spricht drüber. Und ja, ich finde, das Thema sollte auf jeden Fall kein Tabu sein, weil es gibt es überall auf der Welt und so auch im Fußball.
Ja, vielleicht muss ich auch ein bisschen meine Meinung revidieren zu dem Mann, der dich angesprochen hat, weil es hätte ja genauso gut sein können, dass es ernst gemeint ist. Und du hast ja auch gesagt, ich bin froh, wenn er eine Depression hat, dass er das so von seiner Seele reden konnte, weil es dich nicht belastet. Aber ich wollte trotzdem klarstellen, dass das in dem Fall nicht ernst gemeint
war. Auf jeden Fall. Um noch eins so dazu zu sagen, ich glaube auch die Zeit, die in der wir jetzt sind, ist auch für die Leute besser darüber zu sprechen als jetzt vielleicht vor, keine Ahnung, 15, 20 Jahren, weil da auch noch nicht so viele, da war es noch vielleicht noch gar nicht richtig als Krankheit bekannt.
Ja,
und dann hat man gesagt, wenn da jetzt vielleicht jemand gesagt hätte, ich bin ausgebrannt oder ich, keine Ahnung.
Das wollte ich gerade sagen, weil ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit kam mal irgendwie das Thema auf oder da kam dann der Begriff Burnout irgendwie ins Spiel. Und ich weiß noch, wie ich irgendwie am Tisch saß, ich weiß nicht mehr mit wem, und dann Erwachsene gesagt haben, ja, Burnout und so. Jeder hat plötzlich Burnout. Was ist denn das für ein Quatschbegriff? Ja. Die sollen einfach sich nicht so anstellen, härter arbeiten. Und ich stehe auch jeden Tag auf. Ich kann verstehen, dass man manchmal so dieses Denken hat. Aber es stimmt einfach nicht. Ich bin froh, dass es Begriffe jetzt dafür gibt.
Und das meine ich eben gerade. Und es ist eine Krankheit. Und es ist bei jedem auch anders, mit Sicherheit. Und ja, deswegen meinte ich, ich glaube, dass einfach die Leute mehr jetzt darüber auch Bescheid wissen und deswegen finde ich es absolut richtig, dass man darüber redet und finde es auch, vielleicht ist es gut, dass wir gerade jetzt in der Zeit sind, wo man auch darüber sprechen kann. So,
genau.
Man sollte es, hätte es natürlich schon immer machen sollen, aber wie du sagst, manche haben sicherlich so reagiert, auch vielleicht, weil sie es nicht kennen oder sich nicht reinversetzen können in so einen Menschen, der eine Depression hat.
Ja, zum Thema Mobbing noch, habe ich persönlich auch erlebt. Ich weiß nicht, ob ich so ehrlich sagen darf, aber ich bin quasi in der Position des Gemobbten oder der Gemobbten und du standest teilweise eher auf der anderen Seite. Können wir gleich drüber reden. Bei mir ging das Mobbing, ich glaube, es war mal 1-2 Jahre oder so in der Grundschule. Dadurch, dass ich in meinem Dorf schon sehr aufgefallen bin oder meine Familie allgemein, meine Mama als alleinerziehende Mama, dann auch noch mit dunkelhäutigen Kindern, sie selbst eine blonde Frau. Es war immer schon ein bisschen Thema bei uns im Dorf. Und in der Grundschule, ja, wie Kinder halt sind, so man geht immer erst auf die, die ein bisschen anders aussehen oder ein bisschen anders sind, weil die halt leicht gefressenes Futter sind. Weil man dann halt so die anderen, die ähnlich aussehen wie man selbst, so ein bisschen auf der Seite hat. Bei mir war es in dem Fall nur ein oder zwei Personen glücklicherweise. Und ich war immer ein sehr toughes Mädel. Also mir ist es zum Glück nicht so nah gegangen. Aber wenn ich jetzt mich in meine Situation nochmal reinversetze und als Mama auch sehe, hoffe ich so sehr, dass unser Kind niemals sowas erlebt, weil du weißt nicht, oder ich hoffe auch, dass mein Kind dann stark genug ist, das abzuwehren. Bei mir waren es eher so, ja, halt so Kindersprüche. Du siehst aus wie Kacker oder hat dich jemand angekackt. Also das hört sich so lächerlich an, aber das kann einfach extrem viel mit einem machen, 100%. Weil ich mich in dem Alter auch noch nicht so eigentlich beschäftigen wollte mit meiner Hautfarbe und meiner Herkunft, so blöd es sich anhört.
Ja, natürlich.
Ich will einfach gleich sein wie andere Kinder. Ich will mit allen Kindern spielen und ich finde, man muss sich früh genug darüber Gedanken machen. Aber ja, meine Schwester zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das drin lassen kann, ob es für sie okay ist, aber die hat's noch heftiger getroffen, weil ihr Mobbing war nicht in der Grundschule, wo das dann schnell auch sich alles wieder ändert und man dann auf neue Schulen kommt, sondern bei ihr war es halt auf der weiterführenden Schule und das waren nicht nur Neckereien und das Aussehen belächelt, sondern richtig rassistische Beleidigungen. Und ja, ich bin einfach auch extrem froh, dass sich die Zeiten so geändert haben, dass die Jugend, die jetzt aufwächst, man schimpft ja immer oder viele schimpfen über die Jugend, aber ich sehe es an meinem kleinen Bruder, der ist 17. Diese Generation, die gerade aufwächst, ist so woke, also einfach so tolerant. Es geht immer noch besser. Aber ich bin einfach stolz, wenn ich die Generation sehe und was gerade passiert und was für ein Umdenken stattfindet, dass solche Themen einfach Einklang finden und dass sowas einfach nicht mehr akzeptiert wird.
Ja.
Mobbing, Rassismus und einfach Unterdrückung. Ja, ich glaube, es wird besser. Es wird nicht immer alles schlechter, wie man denkt, sondern in dem Fall, glaube ich, haben wir da schon echt Glück, was da jetzt so heranwächst und dass es nicht mehr so ist wie früher.
Das stimmt. Ja, um auf, weil du schon gesagt hast, ich war eher Mobber. Das ist wirklich eine Sache, die mir im Nachhinein so unfassbar leid tut und ich mich auch schäme dafür. Also ich war jetzt nicht der große Mobber oder so, aber ich war halt immer dabei, wenn sowas stattgefunden hat. Jetzt nicht nie wegen der Hautfarbe oder sowas, sondern halt einfach ja irgendwie das schwächste Glied so in der Klasse oder keine Ahnung, wenn halt jemand viel Angriffsfläche geboten hat. Und ja, das, ich weiß nicht, jetzt als ich dann älter wurde und reifer wurde, habe ich das immer noch im Kopf gehabt und es hat mir immer noch leid getan, als ich dann halt verstanden habe, so, boah, wie muss der sich gefühlt haben und so. Und ich war halt immer irgendwie bei den Coolen dabei und habe das nie am eigenen Leibe erlebt, dass ich gemobbt wurde. Und es gab so eine Situation, ich weiß nicht, habe ich, glaube ich, noch nie erzählt, da habe ich Jahre später dann eben in Rosenheim einen ehemaligen Mitschüler getroffen, der halt bei uns, sag ich mal, ein bisschen zum Opfer, also dem Mobbing zum Opfer gefallen ist und auch ich ihn gemobbt habe. Und ich habe ihn so auf der Straße getroffen und ich hatte so krass das Bedürfnis, mich zu entschuldigen. Und dann habe ich ihm erstmal Hallo gesagt und halt so, kennst du mich noch und so? Und er so, ja klar. Und er war von vornherein nett. So, ich habe gemerkt, er lebt sein Leben, keine Ahnung. Ich habe so gesagt, ich will mich wirklich von Herzen entschuldigen, wie ich mich damals dir gegenüber verhalten habe. Geht's dir gut? Und dann, er hat dann gesagt, ach, wir waren noch jung und so, da passiert sowas. Wahrscheinlich, weil er jetzt trotzdem ein geordnetes Leben hat und es ihm gut geht. Aber Mobbing kann halt auch auslösen, dass manche sich verkriechen oder irgendwie ja sich was antun oder was auch immer. Bei ihm ist zum Glück nicht der Fall gewesen. Und er hat mir dann, also er hat gesagt, ach, mach dir keinen Kopf und so, alles gut. Und das hat mir schon gut getan, das irgendwie zu hören.
Ich finde es schön, dass du es gesagt hast und eingesehen hast.
Ja.
Ich glaube, dass man sich gar nicht bewusst ist früher manchmal so, was man ausgelöst hat mit seinen Worten. Oder wenn man eben sogar nichts gesagt hat und demjenigen nicht zur Seite gesprungen ist, was das auch auslösen kann. So, wenn man einfach aus der Gemeinschaft so ausgeschlossen wird. Ich bin froh, dass ich damals auch so eine Löwenmama hatte, die, ja, der ich das erzählen konnte und die dann auch gleich sofort in der Schule stand und dann eben auch mit die Eltern konfrontiert hat. Und manchmal bringt es einfach mal diese Konfrontation und danach ist es nie wieder passiert.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube, der Junge hat sich selber geschämt und ich glaube, es lag so ein bisschen auch an seinem fehlenden Selbstbewusstsein, so ein bisschen von sich abzulenken.
Ist oft so.
Auch wenn ich mir dann so dachte, boah Mama, du bist so peinlich, ist doch voll egal. So, ich will jetzt nicht, dass du es ansprichst und ich will jetzt nicht, dass du zur Schule gehst. Und was ist, wenn die mich dann mehr mobben? Aber ja, es hat wahrscheinlich auch die Eltern zum Umdenken gebracht, weil die, glaube ich, auch gar nichts davon wussten, was das Kind in der Schule erzählt oder macht oder hänselt oder mobbt. Und dann einfach ein Machtwort von denen. Er hat sich dann wahrscheinlich auch peinlich berührt gefühlt, zu Recht.
Ja, mit Sicherheit.
Und so ändert sich das.
Ich finde es auch super, zum Beispiel auch, um dann das Thema abzuschließen, das mit Carsten Stahl. Carsten Stahl heißt er, oder? Das haben wir irgendwann mal geguckt, es kam im Fernsehen und so und das hat mich dann krass so an meine Zeit zurückerinnert und was er macht, finde ich einfach großartig. Also ja, also schaut es euch an.
Ich glaube, es kennen ihn viele. So im Internet, glaube ich, gibt es so zwei Lager, die ihn halt supporten und die sagen, was er macht, ist völlig übertrieben. Die Art und Weise, darüber kann man ja auch streiten. Aber ja, da sind wir wieder beim Thema. Eigentlich müsste jede Schule so jemanden haben.
Ja, es gibt ja mal so Vertrauenslehrer oder sowas. aber die sind ja meistens, also du warst bei uns selbst immer voll im Stress und ja. so. Aber ich glaube, es gibt schon jetzt auch mehr Schulpsychologen mhm. zum Beispiel, um eben auch solche Themen aufzuarbeiten. Aber da, ich meine nur, ich kann mich erinnern, da habe ich eine Folge geguckt, da hat er halt, da waren die alle auf einem Haufen, die Kinder gestanden, und er hat gesagt, alle, die schon mal gemobbt haben, jetzt einen Schritt nach vorne. Und dann hat man so gemerkt, dass es halt ein bisschen gedauert hat und dann irgendwann einer den Schritt gemacht hat und dann sind halt viele nachgezogen und dann haben halt auch die schon mal gemobbt wurden und am Ende hat es so eine Dynamik bekommen, dass sie sich gegenseitig halt verstanden haben und der größte Mobber und das größte Mobbing-Opfer ja halt irgendwie zueinander gefunden haben und beide mitgefühlt haben und der Mobber dann richtig geweint hat, weil er so verstanden hat, was er eigentlich ja, demjenigen damit antut, und das fand ich einfach gut. Und ja, ich könnte da emotional werden, sonst das tut mir schon leid. Ja.
Aber
ja,
die also Einsicht.
Ich muss sagen, ich habe jetzt niemanden irgendwie.
Ja, du warst halt einfach dabei und du hast nichts dagegen gesagt.
Ich sage jetzt mal, ich habe eher mitgelacht als geschlichtet oder gesagt oder verteidigt oder mich auf die schwächere Seite gestellt und gesagt habe, stopp oder sowas.
Dafür bist du jetzt ein umso besserer Mensch.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe.
So wie ich das sehe, sehe ich es auf jeden Fall
Dankeschön.
So.
Ja.
Hey, dann passt mir das passt doch. Es war doch gerade ein süßer Moment. Dann kommt jetzt der süße Moment der Woche.
So sieht's aus.
Süß.
Der süße Moment der Woche war gestern am Sportplatz vom ASV Au, da wo meine Eltern herkommen. Ich war mit Bruna dort und habe ein bisschen bei der Jugendmannschaft zugeschaut. Und dann kamen zwei Jungs und wollten mit mir ein Foto machen. Ich habe das dann auch gemacht und sie hat es dann gesehen und sie sagt dann, Papa, Papa, auch Cheese. Ich so, was? Und sie so, ja, Papa, ich auch Cheese. Und dann ich so, ach so, du willst jetzt auch ein Foto mit mir machen? Und dann habe ich so einfach gesagt, guck, da ist eine Kamera, wir machen jetzt Cheese. Und dann ist sie sauer geworden, weil es kein richtiges Foto war.
Sie ist nicht dumm, du kannst sie nicht für dumm verkaufen.
Und dann habe ich eine Frau dort gefragt, können Sie vielleicht von uns zwei ein Foto machen? Und dann hat sie sich neben mich gestellt, Daumen raus, wie so ein Fußballfoto halt. Und wir haben dieses Foto gemacht und dann war sie happy. Das fand ich einfach so süß. Und dann waren da Leute halt auch da, die ich schon ewig kenne, und die haben so gesagt, ja, die hat schon recht. Und so, wenn die anderen ein Foto bekommen, kriegt sie auch ein.
Ja, sie ist jetzt halt auch langsam in einem Alter, wo sie es halt auch wirklich, ja, begreifen kann, vielleicht noch nicht, aber wo sie sieht, hä, wieso machen jetzt Leute mit meinem Papa ein Foto?
Ja. Und die haben halt, weißt du, so, mich, dieses waren, keine Ahnung, vielleicht 14 oder 13, so ein bisschen in den Arm genommen, so wie man es halt beim Foto macht. Und das ist ja schon für sie dann so komisch. Ey, das sind fremde Leute und die machen das jetzt so bei meinem Papa. Und dann kam sie eben angelaufen. War schon süß.
Ach, goldig.
Ein süßer Moment. Und das Bild, das lasse ich mir ausdrucken mit ihr.
Saurer Moment lassen wir diese Woche ausfallen. Ich finde, wir können mit positiver Energie weitermachen und lassen uns nicht beunruhigen von kleinen Stolperern, die in letzter Zeit passiert sind. Und Soundtrack der Woche haben wir aber.
Ja.
Soundtrack der Woche.
Wir haben einen italienischen Song, der jetzt ganz viel auch in den Stadien gespielt wird. Und ich finde, eine mega positive Energie gibt, ohne zu wissen, was es also textinhaltlich geht. Und er ist italienisch, was ganz gut passt, weil das auch noch ein Ziel ist von uns jetzt im Urlaub. Hört gerne mal rein.
Übrigens, wie heißt der Song nochmal? Du musst ja auch sagen. Du bist ja schlecht vorbereitet.
Ja, bin ich. Wo ist mein Handy?
Einmal, wenn man dir eine Kategorie überlässt. Jetzt bin ich gespannt.
Sara Berci, ti amo.
Sara steht da. Genauso wie es bei unserem Podcast.
S-A-R-A.
Oh, Sara. Okay, ich dachte Sara.
Also ich habe mich nicht verlesen. Sara Perci, ti amo. Hört gerne mal rein und bis zum nächsten Mal. Bella ciao.
Bella ciao. Der Soundtrack unseres nächsten Italienurlaubs.
Oh yes.
Muss noch Koffer umpacken.
Och, nee, Mann.
Bald geht's los.
Ja, dann geht's los.